Ich möchte Ihnen heute gern folgendes Thema präsentieren: Krankheitsverlauf und Therapieergebnisse bei 541 Patienten mit MGUS, Smoldering Multiple Myeloma und Multiple Myelom der Klinik Ottakring. Die Einführung, das haben wir schon teilweise gehört. MGUS und Smoldering Myelom sind asymptomatische prämaligne Vorstufen des multiplen Myeloms. Das Risiko einer Transformation hängt von vielen Parametern ab, unter anderem Hochrisikozytogenetik, abnormaler Leichtkettenquotient und steigende Paraproteinwerte. Das Transformationsrisiko ist für MGUS konstant über die Zeit und liegt ungefähr bei 1% pro Jahr. Bei Smoldering Myelom ist es anders. Da ist die Progressionsrate für den ersten 5 Jahre ungefähr 10% pro Jahr. Für die nächsten 5 Jahre liegt das Risiko ungefähr bei 3% pro Jahr. Und nach 10 Jahren sinkt das Risiko auf nur mehr 1% pro Jahr. Mit Hilfe des Recertification Models von der Mayo Clinic sind mehrere Risikofaktoren definiert worden. Für MGUS wären sie ein M-Protein größer gleich 15 Gramm pro Liter, ein Nicht-IgG-Immunglobulin-Typ und ein abnormales Free Light Chain Ratio. Die Risikofaktoren für Smoldering Myelom sind ein M-Protein größer gleich 30 Gramm pro Liter, mindestens 10% Plasmazellen im Knochenmark und ebenfalls ein abnormales Free Light Chain Ratio. In den letzten 20 Jahren sind wichtige Fortschritte in der Myelombehandlung erzielt worden. Bis zur Jahrhundertwende standen nur Steroide und Alkalanzien zur Verfügung. Anfang des 21. Jahrhunderts wurden dann Thalidomid, Lenalidomid und Bortezomib eingeführt. In 2012 ist dann Carfilzomib zugelassen worden und nur 3 Jahre später, in 2015, sind weitere 4 Substanzen von der FDA zugelassen worden, und zwar Daratumumab, Elotuzumab, Ixazumab und Panabinostat. Daratumumab führte zu einer Erweiterung der Behandlungsmöglichkeiten, vor allem bei stark vorbehandelten Patienten, und darauf möchte ich später noch genauer eingehen. Die Forschungsziele waren einen möglichen Zusammenhang zwischen Anämie, M-Protein, Beta-Crosslaps und dem Risiko einer Transformation zu zeigen, wie sich das ISS-Stadium und die Zytogenetik auf das Gesamtüberleben ausgewirkt haben, ein Vergleich zwischen autologer Stammzelltransplantation und konventioneller Therapie, ob eine Erhaltungstherapie nach einer Stammzelltransplantation einen Benefit für die Patienten bringt. Ein weiteres Ziel war, die Aktivität von Daratumumab bei stark vorbehandelten Patienten zu zeigen. Und zuletzt, wie viele Lebensjahre durch die Erkrankung verloren gegangen sind. Im Zeitraum vom 01.01.1991 und 01.01.2020 sind 97 Patienten mit MGUS und 43 Patienten mit Smoldering Myelom eingeschlossen worden. Zur Transformationsrisikobestimmung sind 3 Serumparameter herangezogen worden, und zwar Beta-Crosslaps, M-Protein und Hämoglobin. Eine signifikante Änderung der Beta-Crosslaps wurde als mindestens 50% Anstieg zwischen Date of Diagnosis und Date of Transformation definiert. Für M-Protein waren es mindestens 10% Anstieg und für Hämoglobin ein Abfall von mindestens 0,5 Gramm pro Deziliter zwischen Date of Diagnosis und Date of Transformation. Weiter sind 400 Patienten mit Multiplem Myelom und 42 Patienten mit Relapsed Refractory Multiple Myeloma, welche mit Baratumor behandelt worden sind, ebenfalls eingeschlossen worden. Time to Progression, Progression-Free Survival und Overall Survival wurden mit Hilfe von Kaplan-Meier-Überlebenskurven dargestellt und durch die Erkrankung verlorene Lebensjahre mit Hilfe von Sterbetafeln von der Statistik Austria. Und jetzt kommen wir zu den Ergebnissen. Wie schon erwähnt, sind 97 Patienten eingeschlossen worden. Nach einer medianen Follow-up-Zeit von 49 Monaten transformierten 6 MGUS-Patienten. Mit Hilfe des Recertification Models von der Mayo Clinic kann man die Patienten in 4 Risikogruppen einteilen, je nachdem, wie viele Risikofaktoren die Patienten hatten: Low Risk, Low Intermediate, High Intermediate und High Risk. Die Anwendbarkeit des Modells sieht man rechts oben. 5 von den 6 transformierten Patienten hatten einen Intermediate Risk und ein Patient von den 6 transformierten hatte einen Low Risk. Wie man schon sieht, die Werte von M-Protein und Beta-Crosslaps haben sich ungefähr verdoppelt zwischen Date of Diagnosis und Date of Transformation. Und die Zunahme von M-Protein und Beta-Crosslaps waren signifikant mit einer Transformation assoziiert. Ein Hämoglobinabfall war hingegen nicht signifikant. Die mediane Time to Progression betrug für die MGUS-Patienten 28,8 Monate. Die Progressionsrate war 1,19% und die Overall Survival, das Overall Survival 11,75 Jahre. Und die durchschnittlich verlorenen Lebensjahre waren ungefähr 3,4 Jahre. Zu Smoldering Myeloma, es sind insgesamt 43 Patienten eingeschlossen worden. Nach einer medianen Follow-up-Zeit von 41 Monaten transformierten insgesamt 16 Patienten. Wieder mit Hilfe von der Risk Stratification Model von der Mayo Clinic kann man die Patienten in drei prognostische Gruppen einteilen: Low Risk, Intermediate Risk und High Risk. Die Anwendbarkeit des Modells sieht man rechts oben. 9 von den 16 transformierten Patienten hatten einen High Risk und 7 Patienten einen Intermediate Risk. Eine Zunahme des M-Proteins und des Beta-Crosslabs und ein Hämoglobinabfallen waren signifikant, also alle drei Parameter waren signifikant mit der Progression assoziiert. Die Time to Progression betrug 16 Monate, die Progressionsrate 7,19% und das Overall Survival 9,34 Jahre. Und die durchschnittlich verlorenen Lebensjahre waren ungefähr so viel wie für die MGAS-Patienten, ein bisschen mehr, 3,71 Jahre. Es sind 400 Myelom-Patienten in die Studie eingeschlossen worden. Das Overall Survival war ungefähr 6 Jahre, die Time to Progression 3,77 Jahre und die Progression-Free Survival 2,81 Jahre. Und die durchschnittlich verlorenen Lebensjahre waren ungefähr 4-mal so hoch als für die MGAS oder für die Smoldering Myelom-Patienten. Und es war nämlich 11,85 Jahre. Hier sieht man den Zusammenhang zwischen ISS-Stadium und Gesamtüberleben. Stadium 1 ist blau, Stadium 2 mit grün und Stadium 3 ist mit rot dargestellt worden. Man sieht sehr schön, auch wie man es angenommen hat, dass Stadium 1 Patienten ein viel besseres Gesamtüberleben haben als Stadium 3 Patienten. Das Overall Survival für Stadium 1 war 7,46 Jahre und für Stadium 3 nur mehr 3,57 Jahre. Hier sieht man den Zusammenhang zwischen Zytogenetik und Gesamtüberleben. High Risk ist blau und Standard Risk mit grün dargestellt worden. Man sieht auch in dieser Abbildung sehr schön, dass Standard Risk Patienten ein viel besseres Gesamtüberleben hatten als Patienten, welche eine Hochrisiko-Zytogenetik aufgewiesen haben. Hier sieht man im Vergleich autologe Stammzelltransplantation mit konventioneller Therapie. Insgesamt sind 187 Patienten stammzelltransplantiert worden. 61 Patienten haben sogar eine Tandem-Autotransplantation erhalten und ein Patient ist triple-transplantiert worden. 213 Patienten haben eine konventionelle Therapie erhalten. Blau dargestellt sieht man die stammzelltransplantierte Patienten und grün dargestellt die Patienten, die eine konventionelle Therapie erhalten haben. Und man sieht sehr schön in beiden Abbildungen, dass die Patienten, die stammzelltransplantiert worden sind, ein viel besseres Überleben und auch ein verlängertes Progression-Free Survival und ein verlängertes Time to Progression hatten. Wichtig zu erwähnen, dass die Patienten, die stammzelltransplantiert worden sind, viel jünger, im Schnitt 12 Jahre jünger waren als die Patienten, welche eine konventionelle Therapie bekommen haben. Diese Folie ist die Antwort auf die Frage, ob Patienten von einer Erhaltungstherapie nach einer Stammzelltransplantation profitieren. 127 Patienten haben eine Stammzelltransplantation erhalten und im Anschluss eine Erhaltungstherapie. 60 Patienten haben nur eine Stammzelltransplantation ohne eine Erhaltungstherapie erhalten. Und in beiden Abbildungen sieht man, grün dargestellt die Patienten mit Erhaltungstherapie und blau dargestellt die Patienten, die keine Erhaltungstherapie nach der Stammzelltransplantation bekommen haben. Und man sieht sehr schön, dass die Patienten von einer Erhaltungstherapie profitieren. Jetzt kommen wir zu den Teilatomor-Patienten. Es sind 42 Patienten eingeschlossen worden, 23 Patienten erhielten eine Monotherapie und 19 Patienten eine Kombinationstherapie. Die mediane Follow-up-Zeit betrug 6 Monate. Die Anzahl der absolvierten Therapielinien waren median für die Monotherapiegruppe 5 und für die Kombinationstherapie 3 Therapielinien. Die Overall Response Rate war 21,7% für die Monotherapie-Patienten und 57,9% für die Kombinationstherapie-Patienten, was sehr schöne Ergebnisse sind, wenn man betrachtet, dass manche Patienten sogar 12 Therapielinien bereits absolviert hatten. In diesen zwei Abbildungen sieht man einen Vergleich zwischen Kombinationstherapie und Monotherapie und man sieht sehr schön, also die Kombinationstherapie wurde blau dargestellt, die Monotherapie grün und man sieht sehr schön, dass sowohl Progression-Free Survival und Overall Survival bei Patienten, welche eine Kombinationstherapie erhalten haben, viel besser ausgefallen ist. Und zusammenfassend kann man sagen, es sind drei Parameter zur Transformationsrisikobestimmung herangezogen worden. M-Protein, Beta-Crosslaps und Hämoglobin waren für die Smoldering Myelom-Patienten alle signifikant. Für die MGAS-Patienten waren nur M-Protein und Beta-Crosslaps signifikant. Es sind mehrere Studien, zum Beispiel eine Mayo-Klinik-Studie mit 241 Myelom- und MGAS-Patienten, das zeigte, dass Beta-Crosslaps signifikant mit der Progression assoziiert waren. Eine andere Mayo-Klinik-Studie mit 190 Smoldering Myelom-Patienten zeigte, dass fallende Hämoglobinwerte und steigende M-Proteinwerte ebenfalls mit der Transformation assoziiert waren. In unserer Studie führte eine autologe Stammzelltransplantation zu einem verlängerten Progression-Free-Survival und auch zu einem verlängerten Overall-Survival. Eine Maintenance-Therapie nach einer autologen Stammzelltransplantation führte ebenfalls zu einem verlängerten Gesamtüberleben und auch zu einem verlängerten Progression-Free-Survival. Und zuletzt Daratumumab, unsere Analyse und auch eine Mayo-Klinik-Studie mit 126 Patienten hat gezeigt, dass Daratumumab sehr effektiv bei stark verbehandelten Patienten ist. Und das war's auch schon. Vielen Dank.